An manchen Stellen wirkt er auch nicht so ganz helle.
Ja, ja. Und auch nicht ganz sympathisch.
Ich weiß nicht, ob Mary Shelley den sympathisch machen wollte. Ich glaube nicht.
Glaube ich auch nicht.
Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden.
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex.
Und Maria.
Wir sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt das Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass man das unbedingt entdecken, lesen oder wiederlesen sollte. Und dann schauen wir mal, ob der andere davon überzeugt worden ist. Und deswegen stelle ich jetzt die Frage wie immer, Maria. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Frankenstein von Mary Shelley. Und ich würde heute gerne ein bisschen mehr als sonst vielleicht über die Autorin sagen, weil das Leben, vor dem sie sich dann zum Schriftstellern auch entschieden hat.
Darf ich ganz kurz eins sagen vorweg? Frankenstein, der Name, den kannte ich, bevor ich jetzt das Buch gelesen habe. So als so Horrorfilm-Ding. Mhm. Ich wusste nicht mal mehr, dass überhaupt eine Frau geschrieben hat. Also ich wusste nicht mal mehr, dass das ein Klassiker ist lange Zeit. Mhm. Ich dachte, das ist halt sowas irgendwie, so ein popkulturelles Ding und ich hätte es nicht mehr zeitlich verorten können. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn du ein bisschen den Kontext so aufmachst, woher das kommt. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, dass Frankenstein so Horrorfilmwelt ist und man nicht sich bewusst ist, dass das ein echter literarischer Klassiker ist.
Ja, also und bei mir war das so, dass ich unter Frankenstein immer dieses Monster gesehen habe, was ja gar nicht stimmt, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal überhaupt gelesen von ihr und dachte, aha, man denkt, man sagt Frankenstein und sieht diesen Boris Karloff, dieses Monster vor sich. Und
der, ja, mit diesen Schrauben im Hals da.
Ja, und diesem riesen Kopf, diesem Schädel. Und das ist ja gar nicht Frankenstein.
Richtig.
Aber gleich dazu. Und Mary Shelley ist am 30.08.1797 geboren und 1851 gestorben. Also in dem Zeitraum, erste Hälfte 19. Jahrhundert, müssen wir uns die vorstellen. Die hatte eine unglaublich berühmte Mutter, nämlich Mary Wollstonecraft. Die war eine der ersten, wie sagt man,
Frauenrechtlerin, oder?
So sagt man, ganz genau. Und hat ein Buch geschrieben über die Befreiung der Frau. Verheiratet war sie mit William Godwin. Der wiederum war eine Art Philosoph, Sozialreformer, hat sehr viel über die Französische Revolution nachgedacht und hatte sehr viel reformerische Ideen. Und vor diesem Hintergrund ist eben die Mary Godwin geboren und
also ein richtiges intellektuellen
Elternpaar. Hochgradig intellektuell. Und die Mutter von Mary Shelley, die hatte schon eine ältere Tochter vor Mary und zwar aus einer unehelichen Beziehung. Und das muss man sich mal vorstellen, so um Jane Austen herum, dass das irgendwie
das war gesellschaftlich
da gar nicht vorstellbar war. Aber die haben das so gelebt. Und die Mutter ist aber gestorben, Mary Shelleys Mutter, paar Tage nach ihrer Geburt. Und das war, kann sich hier heute jeder vorstellen, ein gigantischer Verlust.
Ja.
Und der Vater versuchte dann irgendwie eine neue Frau zu finden. Das hat er dann auch geschafft. Die hat er geheiratet und diese Stiefmutter brachte zwei Kinder mit. Und eine, das Mädchen, war ungefähr im gleichen Alter wie Mary, die kommt gleich nochmal vor. Mary Shelley hatte nie ein gutes Verhältnis. Es war immer wahnsinnig distanziert zu dieser Stiefmutter.
Das klassische Situation also eigentlich. Die klassische Mädchensituation.
Märchenhafte Stiefmutter, ja. Und mit 16 Jahren, 16, brennt Mary Shelley durch mit Percy Shelley, also sie hieß Mary Godwin, brennt mit Percy Shelley durch und sie brausen ab in Richtung Schweiz. Und leben da. Und man muss wissen, Percy Shelley war da noch verheiratet mit einer Harriet Westbrooke, die da übrigens zu dem Zeitpunkt auch schwanger gewesen war.
Okay, ich merke schon, es geht drunter und drüber.
Und dann sind sie da irgendwo am Genfersee, Comersee, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und in der Ecke sitzt auch Lord Byron.
Ja.
Das war im Grunde der dritte Dichter in dieser kleinen, jungen, jugendlichen Runde. Also das waren drei junge Wilde.
Ja.
Und da lernen die sich, nein, die kennen sich natürlich vorher schon, aber die hausen da zusammen. Und ganz interessant, das ist im Jahr 1815. Da ist jetzt Mary irgendwie, wird von 16 nach 17 gegangen. Und die sitzen da und das Wetter ist verteufelt schlecht. Und 1816, das ging in die Geschichte ein als das Jahr ohne Sommer. Mhm. Und es lag daran, dass ein Jahr vorher, 1815, in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist. Und die Aschewolke und dieser Ascheregen, der hat sich über Westeuropa niedergelassen. Die Droste Hülshoff hat darüber geschrieben, wie sie im Schlamm damals ersoffen sind. Es gab Missernten, die Sonne kam quasi nicht durch. William Turners Bilder, diese Seehafenansichten.
Dieses Dunstige.
Wenn man die genau anguckt, dieses fahl, orange, gelbe Licht, das ist das, wenn wir heute den Sahara-Staub hier kriegen, ist ja auch manchmal der Himmel so gelblich.
Cool, das wusste ich nicht.
Und in diesem Sommer saßen sie also da irgendwo an einem dieser schönen oberitalienischen Seen, konnten nicht raus, konnten nicht Boot fahren, es war affenscheußlich und sie haben beschlossen, komm, lass uns doch mal Gruselgeschichten schreiben, jeder muss was abliefern. Und so ist es entstanden, dass in dieser Schlechtwetterperiode Mary Shelley ihren Frankenstein geschrieben hat. Und von den anderen beiden, die haben sich irgendwie lässig gedrückt. Also da ist das
da ist nichts Berühmtes rausgekommen.
Da ist nichts Berühmtes rausgekommen. Und es war natürlich auch die Zeit Gothic Novel, Horrorgeschichten,
ja, das war
Gruselgeschichten.
Die gleiche Zeit wie E.T.A. Hoffmann und der Sandmann und so weiter, ja.
Genau. So, und noch ein bisschen zur Biografie. Mary Shelley wird relativ schnell schwanger. Das ist eine Frühgeburtskind, stirbt binnen Wochen.
Das ist noch vor, bevor sie Frankenstein anfängt.
Es war im Februar 1815, ja. Dann 1816 kommt schon das nächste Kind, ein William. Und im Oktober 1816 suizidiert sich die Halbschwester von Mary Shelley, die irgendwie in einer Stieffamilie leben musste und völlig unglücklich war. Und sie konnten ihr nicht helfen oder haben es jedenfalls nicht getan. Die stirbt. Also das ist jetzt schon der nächste Tod, nachdem die Mutter, das Kind, die Halbschwester dann heiraten. Ah, und dann bringt sich die hochschwangere Ehefrau von Percy Shelley um in der Serpentine im
Hauptort.
Die er verlassen hat, die schmeißt sich hochschwanger in den Fluss. Und es sind irgendwie viele Todesfälle. Mary Shelley bekommt insgesamt 4 Kinder und 1 erreicht das Erwachsenenalter. Also das ist vielleicht gar nicht unwichtig zu wissen. Und diese Strenge und diese intellektuelle Ausbildung, die sie bekommt, da kommt sie sehr in Berührung mit aufklärerischen Philosophen. Also Rousseau, das wird man auch nachher merken, der taucht da quasi im Roman auf.
Also das Buch ist überraschend philosophisch in der Hinsicht.
Ja.
Habe ich auch gedacht.
Also es sprengt auf jeden Fall den Rahmen einer Gothic Novel.
Absolut.
So, das glaube ich mal vorneweg vielleicht für die Entstehung des Romans.
Was ich noch einfach auch in dem Kontext mitbekommen habe, das Thema Schwermut, Melancholie nannte man es damals, heute in der Depression, das begleitet sie ihr ganzes Leben über. Und ich finde, das merkt man dem Buch auch an.
Das merkt
man. Da schreibt jemand, der weiß, wovon er schreibt.
Und ich fand auch, dass man die Tode, die da gestorben werden, auch in diesem Buch irgendwie spürt.
Ich glaube, man verrät jetzt nicht zu viel, dass es ein Kind gibt, was stirbt in dem Roman und das heißt so wie ihr eigener Sohn. Da denke ich auch, die hat sich auch nicht geschont, gell?
Nee, die hat sich nicht geschont, ja. So, der Roman. Worum geht's? Also, da ist ein junger Schweizer, der heißt Viktor Frankenstein.
Das ist also der Frankenstein, dem das Buch heißt.
Ist ein Naturwissenschaftler und er spricht von seiner unglaublich glücklichen Kindheit. Man kann keine glücklichere Kindheit gehabt haben als er. Der studiert nun an Naturwissenschaft an der Uni Ingolstadt, vor allem Chemie. Und er hat einen ganz großen Ehrgeiz. Auf den kommt er im Lauf der Zeit, dass er einen Menschen erschaffen will.
Mhm. Also er ist fasziniert von den Möglichkeiten der Naturwissenschaft, ja, was auch so ein Zeitphänomen war. Damals war das in Europa so ein Ding, ne, dass manche ja darauf gehofft haben, es könnte sein, dass wir das hinkriegen, irgendwie mit Elektrizität.
Genau, Galvanismus war so ein Thema der Zeit.
Dass man da irgendwie, ja.
So, und das, wie er das macht, also er bedient sich in Anatomien und Schlachthöfen.
Ja.
Und jetzt
sammelt da Menschenteile ein. Also man kann sich grafisch genug vorstellen, ne?
Genau, also totes Leben, tote Materie, ja. Da will er jetzt einen künstlichen Menschen erschaffen. Was ihm auch gelingt innerhalb von 2 Jahren. Und dieser Mensch, Mensch.
Kreatur.
Er kriegt 1000 Ausdrücke, Ungetüm, Monster. Dieses Wesen, das er erschafft, ist so hässlich und abstoßend, dass alle, die es irgendwie nur von Ferne sehen, sofort die Flucht ergreifen.
Es ist auch riesig, ne? Er baut da einen richtigen
Riesen. Ja, damit es
so, damit sich schneller nicht vorstellen geht. Wie genau. Ein normaler Mensch, sondern genau, er baut auch ein Ungetüm wirklich schon der Größe nach, ja. Der Kraft nach.
Und er begründet es und sagt, wenn er da so jetzt feiner gearbeitet hätte, hätte er einfach viel länger gebraucht. Das wird das irgendwie was Grobschlächtiges. Ja, und dieses Geschöpf erwacht zum Leben und der Erfinder, der Erschaffer, der Bauer dieses Geschöpfs ist selber so entsetzt darüber, was er da getan hat, dass er flieht. Er läuft vor diesem Wesen fort.
Ja.
Und lässt es alleine da in dieser Werkstatt, in diesem Labor zurück. Und,
das müssen wir uns, glaube ich, mal anhören, wie sich das anhört, wo er diese Kreatur dann entdeckt. Denn da kriegt man dann auch gleich mit, was von dem Ton, in dem das geschrieben ist. Also das sehr emotional aufbrausend, manchmal auch melodramatisch, finde ich, wie das beschrieben ist. Vielleicht liest du uns einfach mal diese Szene vor.
Ja, denn beim fahlen, gelblichen Mondlicht, das sich seinen Weg durch die Fensterläden suchte, erkannte ich den Unmenschen, das elende Monstrum, das ich geschaffen hatte. Er hatte die Bettvorhänge hochgehoben und seine Augen, wenn man sie Augen nennen kann, waren auf mich gerichtet. Seine Kiefer öffneten sich und er stieß einige unartikulierte Laute aus, wobei ein Grinsen seine Wangen faltete. Vielleicht hatte er etwas gesagt, doch ich verstand ihn nicht. Eine Hand streckte er aus, anscheinend, um mich zu packen. Doch ich entwich ihm und jagte die Treppe hinunter. Im Hof des Hauses, in dem ich wohnte, suchte ich Zuflucht. Dort blieb ich die ganze Nacht und ging in heftigster Bewegung auf und ab. Angestrengt lauschte ich dabei auf jedes Geräusch, das mir die Annäherung jenes dämonischen Leichnams anzukündigen schien, dem ich ein so elendes Leben geschenkt hatte. Oh, kein Sterblicher konnte das Entsetzen ertragen, das jene Züge einflößten. Eine Mumie, die wieder zum Leben erwachte, konnte nicht so grässlich erscheinen wie jener Unhold. Ich hatte ihn oft betrachtet, während er noch unfertig war. Er wirkte damals noch hässlich, doch nachdem jene Muskeln und Gelenke fähig waren, sich zu bewegen, wurde er zu einem Scheusal, das sich selbst Dante nicht hätte vorstellen können.
Also eine höllische Ausgeburt, die er da erschaffen hat.
Und darf ich vielleicht an dieser Stelle schon mal andeuten, dass mich das alles ziemlich verwundert hat?
Was genau?
Was genau? Da steht und sitzt und arbeitet ein Wissenschaftler 2 Jahre lang an diesem Wesen. Und jetzt wundert er sich, wie das aussieht?
Mhm.
Da dachte ich, wie kann das denn sein?
Also du meinst, da gibt es ein Plausibilitätsproblem.
Siehst du es auch?
Ich sehe es auch, absolut. Mir ging es auch so, dass ich verwundert war bei der Anfahrt, also wir sind in meiner Ausgabe jetzt auf Seite 84, wo dieses Monstrum zum Leben erwacht, dass es dann alles ganz schnell geht. Also es bahnt sich so an und es kommt eine lange Vorgeschichte und dann wird aber gar nicht genau beschrieben, wie das da jetzt passiert und so. Das wird drüber hinweggegangen. Da gibt es allerdings auch eine Begründung, eine Rahmenerzählung. Ne? Also das ist ja eine Ich-Erinnerung dieses Wissenschaftlers, der sagt, er möchte ja nicht drauf näher eingehen, damit es niemand nachmachen kann. Ne? Gut, also sind wir da gewarnt. Ja, das ist schon eigenartig. Ich finde es insofern literarisch interessantes Motiv, als wir das normalerweise kennen. Ein Mensch, den wir schön oder zumindest erträglich finden, stirbt und plötzlich sagen wir, wie unheimlich sieht er aus. Und hier ist es umgekehrt. Das Lebendige sieht noch schrecklicher aus, als das, was er da zusammengeschustert hat. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht auf der Handlungsebene nicht sehr plausibel, aber diese Emotion soll wohl doch diesen Schrecken über diese Untat ausdrücken, denke ich, ne? Leben geschaffen zu haben. Dieses Sakrileg, also diese Gotteslästerung, die ja letztlich da drin steckt, das wird nicht religiös reflektiert, aber ich glaube, diese Emotion, was er da Schreckliches getan hat, die hat auch damit zu tun, oder? Mit der Hässlichkeit, die er da empfindet.
Ja, aber ob das Bedauern jetzt wirklich ethisch bei unserem Wissenschaftler abkommt, das würde ich eigentlich, dem würde ich widersprechen, das würde ich bezweifeln.
Dass er diese
Es ist die Enttäuschung, dass, und das Entsetzen, sagt er, und es ist Enttäuschung, dass das nicht ein bisschen besser aussieht.
Das ist nach 2 Jahren, also zusammengeflickt aus Leichenteilen, hätte sich die Überraschung in Grenzen halten können.
Dass er sich da jetzt so wundern muss.
Ja, das stimmt schon.
Und er fühlt sich ja sofort angegriffen. Ich habe wahnsinnig gestutzt über diese Stelle. Eine Hand streckte er aus und ich dachte, mein Gott, das ist eine Geste, das ist doch irgendwie Nähe herstellen wollen. Und er hat sofort das Gefühl, der will ihn packen und irgendwie Gewalt an.
Aber ich glaube, das fand ich brillant. An der Stelle, da bin ich auch drüber gestolpert, über dieses anscheinend wollte er mich packen oder scheinbar. Mhm. Also da merkt man schon, es von Anfang an funktioniert die Beziehung zwischen den beiden.
So ist es.
Er deutet Dinge hinein, die der andere ganz anders meint. Und wir werden ja dazu kommen, wie enttäuscht auf der anderen Seite auch dieses Wesen ist, dass sein Schöpfer überhaupt sofort sich flieht und ihn hässlich findet und so weiter. Das finde ich sehr stark im ganzen Buch.
Ja, es wirft nur einfach schon mal, es wirft schon mal vorab ein Bild auf diesen Wissenschaftler.
Ja, da ist es kein echter Held, würde ich so mal behaupten. Ja. Vielleicht ist er, also er ist erstaunlich, sozusagen, er scheint ein Genie zu sein im Zusammenflicken, aber an manchen Stellen wirkt er auch nicht so ganz helle. Also vielleicht auch mit seiner Überraschung, wie das jetzt aussieht. Was
nee, nicht ganz helle, ja. Und auch nicht ganz sympathisch. Also,
nee.
Ja.
Soll er aber, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Mary Shelley den sympathisch machen wollte. Ich glaube nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ja.
Das ist legitim. Jedenfalls, der Schöpfer flieht vor seinem Geschöpf und wir erfahren dann erstmal auch gar nicht, wo das Geschöpf bleibt. Dieses Geschöpf, wir wissen nicht, kann das sprechen? Wie kann das jetzt überhaupt sich fortbewegen? Also, jedenfalls kann man sich vorstellen, wenn dieses Geschöpf schon so auf seinen Schöpfer wirkt, wie erst auf die Menschen und die Gesellschaft. Und genauso kommt es. Also er ist ein Außenseiter, er bleibt ein Außenseiter, ist so hässlich und abstoßend, dass die Welt ihn flieht und er ist verurteilt, immer außerhalb der Gesellschaft
zu bleiben. Stromert nur durch Wälder und die reine Natur.
Er sieht dann, dass man Beeren essen kann. Also wie durch Zauberhand kann er sich ernähren und weiß, was gut für ihn ist. Und,
ja, das weißt du doch nicht, aber nicht mal Magenschmerzen zwischendurch.
Weiß ich nicht, nein. Wird nicht gesagt. Jedenfalls kommt es wieder zu einer Begegnung zwischen Schöpfer und Geschöpf, kommt zu mehreren Begegnungen und weil dieses Geschöpf immer enttäuschter und entsetzter ist, was dieser Schöpfer mit ihm angestellt hat, entschließt er sich, sich an ihm zu rächen. Und diese Rache führt dazu, dass in dem privaten Umfeld von Viktor Frankenstein sein kleiner Bruder gemordet wird, die Schuld wird einem Hausmündel, so eine Haustochter, die sie aufgenommen haben, in die Schuhe geschoben, die wird dann zum Tod verurteilt und schließlich sogar seine Braut in der Hochzeitsnacht. Und das weiß er alles, diese Drohung steht schon früh im Raum und diese Drohung steht deswegen im Raum, weil dieses Geschöpf ihn gefragt hat und gebeten hat, er möge doch ihm eine Gefährtin schaffen, damit die beiden sich zusammen aus der Welt hinausbegeben und die in Ruhe lassen und niemandem Unbill zufügen. Aber er bräuchte jemand, um irgendwie existieren zu können. Und das verweigert unser Freund Viktor Frankenstein.
Ja.
Und dann wird seine Rache einfach immer tödlicher. Und diese Rache führt dann letztlich beide, die verfolgen sich gegenseitig. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, wer Verfolger und Verfolgter ist. Es wechselt ganz interessant. Aber am Schluss kommt es zum Showdown in der Arktis.
Mhm. Nahe des Nordpols.
Ja. Und das ist auch interessant. Wir sind oft in sehr unwegsamen Landschaften. Auf dem Mont Blanc treffen sie sich. In der Arktis sind sie. Ja. Und dann stirbt aber Frankenstein vor dem Geschöpf. Und das Geschöpf verschwindet dann irgendwo in der Arktis.
In der Dunkelheit.
In der Dunkelheit.
Am Ende, ja.
So, und eigentlich ist es entstanden vor dem Hintergrund der Gothic Novels. Und es ist aber mehr als nur ein Schauerroman. Weil es kommt ohne Satan aus und ohne Teufel und ohne irgendwelche diesen Fantasiegestalten, sondern es kommt eigentlich ein Monstrum aus der Wissenschaft geboren.
Ja, das stimmt. Mit Übernatürlichem ist es da gar nicht.
Gar nichts. Nee. Schon das sprengt den Rahmen. Ja. Und vielleicht möchte ich noch was dazu sagen. Dieser Roman heißt nämlich Frankenstein, der moderne Prometheus.
Mhm, das ist der Untertitel, ja. Genau.
Das ist ein Roman mit Untertitel. Und Prometheus war in der Antike ein Titan, also kein Gott, Halbgott, der dem Olymp und Zeus das Feuer gestohlen hat, um es den Menschen zu bringen. Also er hat sich einem göttlichen Gesetz widersetzt. Er hat den Menschen das Feuer gebracht und Zeus war sehr erbost und hat ihn dann schwer bestraft und hat ihn an einen Felsen geschmiedet.
Und gleichzeitig war Prometheus auch Erschaffer der Menschen.
Ja, genau. Ja, also diesen Mythos gibt es auch.
Den braucht man fast auch, glaube ich. Ne?
So ist es. Ja. Prometheus war auch ein Schöpfer. Aber durch diese Überheblichkeit, die er da an den Tag gelegt hat, wurde er schwer bestraft durch Zeus und an einen Felsen geschmiedet, wo immer wieder ein Adler kam und aus seiner Leber pickte. Also die Strafe war auch hart.
Das finde ich genial auch bei dem Roman, dass er einmal diese Vorlage so drüber legt, also von der Hybris, der Überhebung, da was zu schaffen, bis zur Qual, die nicht aufhört. So liest sich das dann auch irgendwann. Manchmal quält es einen auch selber beim Lesen ein bisschen. Und zum anderen ist noch ein zweiter Mythos da. Neben dem Untertitel gibt es auch ein Motto-Zitat, und zwar aus Miltons Paradise Lost, was sie natürlich als gebildete Engländerin kannte. Ich lese es mal vor, da steht: Hab ich's von dir, mein Schöpfer, denn erbeten, dass du aus Lehm zum Menschen mich geformt, dass du mich aus der Dunkelheit hervorzuziehen kamst, hab ich dich drum ersucht. Da diese ganze Thematik der Unterordnung des Geschöpfs unter den Schöpfer, die Luzifer-Figur, das ist alles also eigentlich echt genial da rein verwoben. Und deswegen finde ich, der Stoff ist schon toll, den sie schafft.
Ja.
Es gibt es ja gar nicht so oft, wenn man sich überlegt, dass in der Literatur nochmal Stoffe neu erschaffen werden. Viele sind so immer wieder variierte Bruderzwist oder die unglückliche Liebe Romeo und Julia oder was. Es sind so Stoffe, die kehren immer wieder und immer wieder. Und es, große Literaten können immer wieder was Tolles draus machen. Aber dass man einen Stoff neu erfindet, der danach nochmal richtig knallt, ja, und der nochmal richtig neu immer wieder aufgegriffen, das ist ihr gelungen, definitiv.
Ja, absolut.
Indem sie auch diese tiefen kulturellen Wurzeln bis rein in die Antike, bis rein in den christlichen Mythos so aufgenommen hat darin. Ne? Das ist schon eine Leistung.
Und diese Ähnlichkeit oder auch diese Unterschiedlichkeit zwischen dem antiken Prometheus und dem modernen Prometheus, das ist ja, dass der moderne Prometheus, in unserem Fall Viktor Frankenstein, ein moderner Naturwissenschaftler ist, der sich diese Schöpferrolle anmaßt, dabei eigentlich schuldig wird und den Folgen nicht gewachsen ist.
Das ist richtig. Ich finde bei dem Wissenschaftlertum von Frankenstein aber eines unglaublich spannend. Denn wenn ich mir heute Wissenschaftler in Laboren vorstelle, sind es jedenfalls in ihrer Arbeit rationale Menschen, kontrollierte Prozesse und das läuft dann irgendwie ab nach einem Schema und dann muss man noch Drittmittel irgendwie eintreiben dafür. Bei ihm funktioniert es mehr wie ein kreativer Prozess eines Künstlers. Schlaflosigkeit, Isolation, Hadern mit sich selbst, Zweifel. Also das spielt da alles schon eine Rolle. Er macht es nicht in einer großen Ruhe, sondern es ist fast so eine Art Geburtsprozess dieser Erschaffung. Und er bekommt ja auch sofort einen Nervenzusammenbruch, sobald dieses Geschöpf dann da ist. Aber es ist vorher schon angelegt.
Du siehst den als Künstler. Ich habe den als psychisch Kranken gesehen. Ich finde, der ist im Wahn. Der ist besessen von dieser Idee und macht nichts mehr anderes. Er hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, die er ja so liebt.
Genau, er isoliert sich von denen.
Ja, völlig isoliert. Ja. Und da fallen mir irgendwelche psychologischen Krankheitsbilder ein, wie der sich zurückzieht, isoliert. Und ich sehe das nicht so sehr als Künstler, aber kann man natürlich. Aber mein Schwerpunkt war darauf, dass der in einer wahnhaften Idee
Das ist richtig.
Versunken ist.
Das ist so. Ich bin immer ganz gerne dafür zu haben, gerade wenn man in der Geschichte so zurückblickt, das ist ja jetzt ein Text, der vor der modernen Psychiatrie geschrieben ist, da nochmal zu erkennen, dass unsere moderne Einstufung krank-gesund eine moderne ist.
Ja, ja, klar. Und natürlich gibt es bei den Künstlern, wir kennen es bei E.T.A. Hoffmann, Genie und Wahnsinn.
Ich finde, man muss das umgekehrt sagen, gibt es gesunde Künstler. Also im Normsinne der Gesellschaft, Leute, die mit beiden Beinen im Leben stehen und eigentlich so ganz gut es auch lassen könnten.
Akzeptiert.
Das sind doch häufig, das sind häufig getriebene Menschen, ja. Menschen mit hoher Sensibilität, Menschen, die dann auch geplagt sind von Selbstzweifel.
Ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen ungnädig und ungerecht dem Viktor Frankenstein gegenüber.
Also ich glaube, dass da eben viel auch eingeflossen ist von dieser Künstler-Community, in der sie sich bewegt mit ihrem Mann und mit dem Lord Byron, dass sie mitkriegt, so entstehen Kunstwerke, ja, mit unter viel Druck. Wobei ich sagen würde, diese Isolation ist, die würde ich sagen, gebe ich dir sofort, ist pathologisch. Also das ist ja offensichtlich.
Ja, sagen wir noch ein bisschen was zum Aufbau des Romans. Also der beginnt damit, dass ein Robert Walton Briefe schreibt seiner Schwester zu Hause. Dieser Robert Walton ist ein Seefahrer und Forscher. Der ist auch unterwegs. Der ist auch ein Typuswissenschaftler. Und er forscht, der ist in der Arktis.
Mhm. Ein Geograf vielleicht, ne? Oder?
Ja, oder genau.
Hat aber auch große Fantasien, was er da findet. Gell? Als irgendwie magnetische Phänomene. Und also, ich will jetzt ja nicht nur mal gucken, wie es da oben ausschaut, sondern er meint auch, er könnte der Menschheit helfen.
So ist es. Also, da ist eine Parallelfigur
absolut
vorhanden.
Und
der
sich ständig.
Der schreibt zunächst, das ist der Rahmen, das ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Zwiebel. Die äußere Schicht sind diese Briefe, die erfahren wir, was den so umtreibt, und dann berichtet er, dass er
ist da, auch sehr einsam.
Er ist auch einsam mit seiner Mannschaft da unterwegs, lauter Männer, und berichtet eben seiner Schwester. Das sind so die ersten, ja, die Briefe, die er schreibt. Vier Briefe sind es, glaube ich. Und
so
dann,
30 Seiten.
Und dann geht er dazu über, dieser Schwester von der Begegnung mit Viktor Frankenstein zu erzählen und berichtet weiter, was er von ihm gehört hat, dieses ganze.
Weil er findet ihn im Prinzip ganz am Ende des Romans von der Handlung her, da halb erfroren am Nordpol, auf der Jagd nach dem Monster, und zieht ihn da mit aufs Boot, der ist schon halb tot, und dann legt er da ein bisschen seine Lebensbeichte ab.
Ja, und sie sind sich wahnsinnig sympathisch, also es hätten gute Freunde werden können.
Er spricht immer von seinem Freund, ne? Er hat seinen Freund.
Genau, es ist halt nur diese kurze Zeit, wo er das erfährt und dann aufschreibt. Und innerhalb dann dieser Erzählung gibt es dann 10 Kapitel, wo die erzählende Figur Viktor Frankenstein ist. Und ab Kapitel 11 wechselt die Perspektive und wir steigen und dürfen in den Kopf und in die Empfindungen von diesem Geschöpf eintauchen. Wir kriegen die Perspektive des Monsters.
Und das ist in fast allen Verfilmungen weggelassen, dieser Teil. Da geht es immer nur um die Jagd und um die Erschaffung, also erst die Erschaffung, dann die Jagd. Und dieser Teil, der nimmt in der alten Bandeinteilung, wurde in 3 Bänden veröffentlicht, den ganzen mittleren Band ein. Wie jetzt dieses Monster, der nähert sich dann ja Menschen heimlich und beobachtet die und lernt sozusagen aus der Imitation und Beobachtung das ganze Sozialverhalten und die Sprache. Wie hat dir denn dieser Teil gefallen? Ich war sehr überrascht beim Lesen, weil der Ton ändert sich irgendwie komplett.
Ja. Den fand ich ganz arg spannend.
Ich fand den auch toll.
Den fand ich aufregend, weil das war wie bei Rousseau, der von dem edlen Wilden spricht, der von dieser Erziehung schreibt, der im Grunde die Prämisse hat, der Mensch ist gut. Und wir haben hier einen Menschen vor uns, der hat Gefühle und er leidet und er möchte so gern dazugehören und es wird nie gelingen und er ist verzweifelt darüber. Und wie er auch lernt. Lernen ist ja bei Rousseau auch ein Thema, wie er sich die Welt aneignet, indem er nämlich bei einer Familie ich habe es mir so vorgestellt, ja, so wie so ein Schweinekoben oder ein Holzverschlag, da kriecht er rein und da ist so eine Ritze in der Wand und dann guckt er dieser Familie zu. Und hochinteressant und immer wieder auffällig ist, dass das sind immer Familien ohne Mütter. Es gibt keine Mütter. Es gibt nur Väter.
Du hast recht, fällt mir jetzt erst auf.
Es ist eine ganz mutterlose Gesellschaft. Und der Vater von Viktor Frankenstein ist natürlich ein toller Vater, aber sehr fordernd und will was und hat Ziele. Und auch der der Vater des Freundes von Viktor Frankenstein, der auch umgebracht wird.
Der Henry.
Der Vater ist auch furchtbar ehrgeizig für seinen Sohn. Und in dem Fall, wo jetzt unser Monster sitzt und durch die Bretterluke guckt, in diese Familie, wo ein Vater sitzt, das ist ein ganz passiver, weicher, liebevoller Vater, nämlich blind. Und die beiden, Sohn und Tochter, die haben einen wunderbaren Umgangston miteinander. Und er sitzt da in dieser...
Ganz fürsorglich.
Ja, und in dieser Situation erfahren wir, dass er da die Sprache lernt, dass er da lesen und schreiben lernt auf einmal.
Er liest, er kriegt dann auch mal so Bücher, kann er irgendwo, findet er die, ne?
Ja, nee, nachher erfahren wir, er hat ja dann, als er gegangen ist aus dem Laboratorium, wie von ungefähr zufällig das Tagebuch seines Schöpfers mitgenommen, erfahren wir jetzt.
Genau.
Und das liest er jetzt.
Ja, aber er liest also, oder hört er das nur der Familie, dann auch Paradise Lost?
Ja.
Und Plutarch.
Und Werther von Goethe.
Und Werther, genau. Den wir das nächste Mal besprechen.
Genau. Gell? Da habe ich auch gedacht.
Aber da hab ich auch gedacht, aber vielleicht nächstes Mal noch was dazu, weil das sagt was über den Erfolg dieses Werther-Romans aus. Gell?
Ja.
Es waren die drei Werke, Paradise Lost, Plutarch und Goethe. Mhm. Also kann er schon stolz drauf sein.
Ja, also jedenfalls, unser Geschöpf ist nämlich eigentlich ein Philosoph geworden in diesen zwei Jahren.
Er schreibt ja auch in einem Ton, also man erfährt diese ganze Backstory, wie er das Sprechen lernt und so als Erzählung der Kreatur gegenüber Frankenstein auf dem Mont Blanc, so muss man sagen, wo sie sich das erste Mal begegnen. Und es ist ja in einem Ton geschrieben, der, ich habe es jetzt mal versucht auf Englisch zu lesen, der, finde ich, eher höher ist als der Ton, in dem Frankenstein spricht.
Naja, und die Philosophie, die er da anstellt und treibt, ist ja bei Miltons Das verlorene Paradies kein Wunder, weil da gibt es ja auch den Adam, der aus Lehm geschaffen wurde. Und natürlich sieht er da die Parallele zu sich, der aus Leichenteilen hergestellt wurde. Und Adam, dieses wunderbare Bild von einem Mann. Und dazu im Vergleich ihr. Hm. Und Adam kriegt seine Eva und er kriegt nichts.
Ja, also, das ist diese Kontrastformulierung. Gott sprach und siehe, es war sehr gut. Und was sagt der Frankenstein? Es war abscheulich, entsetzlich, hässlich, grauenhaft. Und dass das was mit dieser Kreatur macht, na also bitte.
Ja, also diese Kapitel sind wunderbar und wir haben vollstes Verständnis für die Kreatur.
Das ist eben das, was ich glaube, was in den Verfilmungen, die so in der Popkultur dann auftauchen, gar nicht erreicht werden kann, wenn man diese Backstory nicht kennt von dieser Kreatur, dann ist es einfach so ein Schwarz-Weiß-Ding, so ein Monster halt, irgendwie ein furchtbares Ding. Aber wir kriegen doch, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte über das ganze Buch mehr Sympathie für diese Kreatur als für den Frankenstein.
Unbedingt. Ich habe überhaupt keine Sympathie für diesen Frankenstein gehabt. Ja. Also es wurde eher weniger.
Es wird immer weniger.
Zunehmend weniger.
Denn er hat doch die anderen auch mit auf dem Gewissen.
Ja, und dann meinte er, oh, jetzt müsste er aber ganz schnell nach Genf und müsste da irgendwie seine Familie schützen. Und man weiß ganz genau, der kann es gar nicht. Der ist zu blöd, der ist zu manieriert, der ist zu eingebildet, als könnte
er. Ja, was macht er da, als er dort ist? Da muss er erstmal weg von
da dem. Da muss er wieder fliehen.
Ja, dann muss er da wieder fliehen. Ne? Also ist schon wirklich eine schwierige Gestalt.
Also ich glaube, sie konnte ihn auch nicht leiden beim Schreiben. Und dann ging mir wahnsinnig auf die Nerven, wenn ich das sagen darf, dass unser Viktor Frankenstein die Welt in so ganz schwarz und ganz weiß einteilt. Mehr Facetten hat er nicht. Also seine Elisabeth ist der heiligenmäßige Seele Elisabeths oder edle Gesinnung voller Großmut und Zartheit und nur das eine Ziel, Gutes zu tun. Also es salbadert in einer Langeweile, wo ich denke, oho. Und er selber, er sieht sich ja irgendwie gar nicht kritisch. Also sein Tun, du hast ja vorher mal angedeutet, es sei im Grunde die Erkenntnis, dass er was Falsches gemacht hat. Nein, würde ich sagen, wie er das erklärt, was er da angestellt hat, das umschreibt er, das Unglück hat meinen Geist vergiftet. Ja, das kann man doch mal machen, dann kann man es weit von sich wegschieben. Oder der Zufall oder der böse Einfluss des Engels der Zerstörung, der entblödet sich nicht, das so darzustellen.
Ja, das stimmt. Also er übernimmt keine Verantwortung für das, was er getan hat, sondern für ihn ist es einfach ein tragischer Zufall irgendwie. Und am Ende ist er ja da auch der Auffassung, er kann auch mit Rückblick auf sein Leben so sagt sie, schreibt Mary Shelley, nichts Tadelnswertes finden.
Ja, da kann ich dir die Stelle dazu direkt vorlesen.
Ja, mach doch mal.
Also kurz vor seinem Tod auf diesem Schiff, wo er diesem Robert Walton alles erzählt, sagt er, während der letzten Tage habe ich über mein bisheriges Verhalten nachgedacht und fand daran keinen Tadel. In einem Anfall wahnsinniger Verblendung erschuf ich ein vernünftiges Wesen und war daher verpflichtet, soweit es in meiner Macht stand, sein Glück und sein Wohlergehen zu sichern. Das war einerseits meine Pflicht, aber es gab noch eine wichtigere. Die Verpflichtung gegenüber meinen Mitmenschen musste mir weit mehr am Herzen liegen, denn bei ihnen ging es um ein größeres Maß an Glück oder Elend. Aus diesem Grund schlug ich die Bitte des Geschöpfes ab, ihm eine Gefährtin zur Seite zu stellen. Und ich tat recht daran. Oh, ist das ekelhaft.
Ja, weil er natürlich zu spät ansetzt. Also wenn er sagt, er wägt ab zwischen dem Glück und Unglück seiner Kreatur und dem Glück und Unglück der ganzen Menschheit. Das ist ein typischer utilitaristischer Gedanke, der da wahrscheinlich aufgenommen ist. Ich muss sozusagen das größere Glück, ja, verfolgen. Und das größere Glück oder Unglück ist natürlich die ganze Menschheit. Und deswegen verweigert er ja dieser Kreatur, eine weibliche an die Seite zu stellen. Nur die Frage ist, hätte er nicht von Anfang an ganz anders umgehen können? Also dieses ganz Vereinsamung dieser Kreatur kommt ja nur deshalb zustande, ja, weil er sofort vor lauter Entsetzen von dannen rennt und das allein lässt. Und dann kommt ja erst der Wunsch, wenn mich schon keiner haben will, dann schafft mir wenigstens eine Kreatur, die ausschaut wie ich, dann sind wir vielleicht zu zweit und so weiter.
Und wir bleiben außerhalb der menschlichen Welt. Also sie
wollen nach Südamerika.
Genau. Das hat mich ja auch so erstaunt, wie unglaublich beweglich dieses Wesen ist. Also das ist auf dem Mont Blanc, das ist auch sofort mal irgendwie in der Arktis, es kommt auch in Windeseile nach Irland.
Ja, aber der ist ja superhuman, heißt es im Englischen. Also der kann einfach schnell rennen und ist stark.
Und auch so mit dem Boot im Grunde mit der flachen Hand paddeln wahrscheinlich.
Ja, so, aber das ist, so albern das natürlich klingt, da sehen wir doch, wie einflussreich diese Figur war für diese ganzen Marvel-Verfilmungen, Iron Man und das sind immer wahnsinnige Wissenschaftler, die in einem irren Versuch, was zu erschaffen, selber zu einem Monster werden. Häufig wird es dann nicht nach außen gespiegelt, wie hier, sondern sie werden selber eine übermenschliche Kreatur, haben riesige Kräfte, aber zerstören dann auch was. Also diese ganzen Figuren, Spider-Man und Iron Man und wie sie alle heißen, das sind alles Frankenstein-Enkel.
Mhm. Ja, und Kopfgeburten des Autors und sie können alle das, was der Autor kann.
Mhm.
Weil man darf nicht so viel nachfragen. Also meine Frage vorhin, das hat er 2 Jahre lang nicht gemerkt, was er da vor sich rumliegen hat. Das darf man da, glaube ich, einfach nicht.
Ja, das ist.
Diese Kopfgeburt kann alles, was Mary Shelley entschieden hat, dass es kann.
Aber bei einem müssen wir fair sein. Die klassischen Mythen, denen sie nachschreibt, die haben ihre Kraft auch nicht in einer realistischen Erzählweise.
Ja, aber in einer logisch kausalen. Mehr als es bei mir, als ich das hier gerne gehabt hätte.
Ja, es hat schon Sprünge. So ein bisschen wie so, wenn man eine Geschichte über eine Zeitmaschine macht. Irgendwo hakt es dann immer am Schluss.
Ja, also er hat nichts gelernt, unser Freund, nee, Wissenschaftler. Er hat leider ist ihm jede Erkenntnis verborgen geblieben. Und das ist schade und das macht ihn einfach nicht sympathisch.
Und ich finde, das macht auch den Roman bitter zu lesen.
Hm.
Dass die Mary Shelley uns keine Sympathiefiguren eigentlich übrig lässt. Also vielleicht noch den Walton, der die ganze Geschichte schreibt und am Ende sich entscheidet.
Der unbedingt.
Gell? Der entscheidet sich am Schluss zurückzukehren, nicht zum Nordpol zu fahren, sondern er lässt ab sozusagen von seinem Wahn und seiner Idee.
Weil die Matrosen gesagt haben, hier ist es zu gefährlich, hier müssen wir untergehen und wir wollen das nicht mehr. Und er gibt ihnen nach und sagt und diese Rede fand ich übrigens auch völlig wahnsinnig.
Ja,
kurz bevor die Matrosen auf diesem Schiff eingeklemmt und festgekeilt im Eis, vor der Meuterung sagen sie, sie meutern nicht, sie sagen nur einfach, du hör mal, wir wollen
zurück nach Hause.
Wir kennen uns hier aus, wir wissen, was das bedeutet, wenn die Natur so sich verhält. Und dann hält dieser Viktor Frankenstein
vom Sterbebett aus sozusagen.
Vom Sterbebett. Er kann kaum noch irgendwie ruckeln, aber dann hält er eine wortgewaltige Strafpredigt an diese Matrosen, was sie sich eigentlich ansehen.
Was sie für Feiglinge sind und sie sollen jetzt doch irgendwie das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Also da ja, merkt man aber nochmal, aber schon mal, das ist doch brillant von ihr gemacht. Sie zeigt, das ist kein Bildungsroman dieses Frankensteins. In der Zeit waren Bildungsromane sozusagen all the hype, ja, also alle haben Bildungsromane geschrieben. Und sie erzählt die Geschichte eines Menschen, der nichts gelernt hat aus der ganzen Geschichte. Und auch das Monster, wir hatten ja geschaut, wie schön eigentlich dieser Mittelteil ist, in dem es anhand einer fast schon idyllischen, wobei es ist keine idyllische Familie, die hat echt Schicksalsschläge zu verarbeiten, aber einer fürsorglichen Familie lernt, wie Menschen miteinander umgehen können. Warum wird aus dem ein Frauenmörder, Kindermörder, Freundesmörder, also der erwürgt seine Opfer, der hat mit eigenen Händen, ja, also der wird schon grausam dann. Wie kommt es dazu? Da schlage ich vor, wir gucken uns nochmal die berühmte Mont Blanc-Szene an. Die liegt ungefähr in der Mitte des Buchs, noch vor dieser Schilderung der Kreatur, wie es wurde, was es jetzt ist. Und da begegnen die beiden sich. Viktor Frankenstein ist geflohen ins Gebirge. Das tut er immer, wenn es ihm schwer wird. Er muss erstens allein sein und zweitens in der Natur.
Er ist immer auf der Flucht.
Er ist immer auf der Flucht. Ja, das Monster findet ihn, wenn es ihn finden will, und erklärt ihm jetzt, was hinter ihm liegt.
Mhm. Liest du es doch vor.
Also die beiden begegnen sich dort weit ab aller anderen Menschen im unwirtlichen Gebirge. Und das Monster nähert sich, oder die Kreatur, ist eigentlich schöner gesagt, nähert sich dem Frankenstein. Der reagiert sofort mit Teufel und findet ihn wieder abstoßend, also er wiederholt genau die gleiche Umgangsweise, die er direkt nach der Verlebendigung an den Tag gelegt hat. Und dann heißt es folgendermaßen: Ich habe diese Begrüßung erwartet, sagte der Dämon, also der Dämon ist diese Kreatur. Alle Menschen hassen das Scheußliche. Wie sehr muss man dann mich hassen, der ich erbärmlicher bin als alle lebenden Kreaturen? Sogar du, mein Schöpfer, verabscheust und schmähst mich, dein Geschöpf, mit dem du so eng verbunden bist, dass nur durch die Auslöschung eines von uns beiden das Band gelöst werden kann. Du willst mich töten? Wie kannst du es wagen, derart mit dem Leben zu spielen? Erfülle deine Pflicht mir gegenüber, und ich werde dir und der ganzen Menschheit gegenüber die meine erfüllen. Gehst du auf meine Bedingungen ein, lasse ich sie und dich in Frieden. Weigerst du dich aber, dann stopfe ich das Maul des Todes, bis es vom Blut deiner verbliebenen Freunde gesättigt ist. Also brutal wird er aus verschmähter Liebe.
Und weil man ihn ausgestoßen hat, man hat ihn aus der Menschheit ausgestoßen. Und wie soll einer da leben?
Ja, es ist auch herzzerreißend, diese Geschichte bei der Familie endet damit, dass er unter großen Sicherheitsvorkehrungen versucht, sich denen zu nähern.
Über den Vater, der ja nicht sehen kann.
Und dann geht es aber einfach so in die Hose, weil unerwartet plötzlich die Kinder schon heimkehren und die reagieren auch wieder in der ersten Sekunde mit Aggression, mit Verscheuchen und ziehen am nächsten Tag da weg. Mhm. Ja, also er hatte keine Chance. Eines fand ich noch unglaublich modern an dem Buch. Kirche ist hier nicht existent. Es geht um Schuld, es geht um klassische Themen. Wir sind ja 1816, 1818 in der Zeit. Die Kirche ist noch eine absolut die Gesellschaft dominierende Macht. Also dieses ganze Thema Reue, Buße wäre klassischerweise mit Beichte oder mit Vergebung oder mit solchen Vorstellungen von Sühne und so weiter verbunden. Davon merkt man hier gar nichts. Das findet nicht statt.
Ist wohltuend. Das ist dieser sagenhaften Erziehung geschuldet über die Französische Revolution, über die Aufklärer. Findet nicht statt. Eigentlich auch mal schön.
Ja, das Ende ist allerdings nicht so erbaulich, muss man auch zugeben.
Nein, erbaulich ist ja irgendwie gar nichts.
Ja.
Erbaulich ist nicht.
Hier. Aber es ist sehr modern, gell? Würde es mir recht geben. Also, dass das ganz modern fehlt in dieser Zusammenhang. Während wir, ich sag mal, zeitgleich die Ostenromane, jede zweite heiratet einen Pfarrer, ja. Also da ist die Kirche und dieses Ganze
noch. Da ist der kleine Sprengel mit dabei, ja.
Ja, ja, genau. Und das spielt hier gar keine Rolle. Die Natur ersetzt das eigentlich, ist mein Eindruck. Die Natur ist das Therapeutikum. in dem sich dieser Frankenstein versucht, irgendwie sowas wie Frieden und Seelenruhe dann.
Es gibt aber eigentlich, also es ist ein Ort und die Natur, die auftaucht, ist ja auch wild und rau. Mont Blanc und Arktis, sage ich nur.
Ja, manchmal paddelt er auch über Seen, gell, und guckt die Sterne an. Da findet er dann etwas.
Aber es ist, ja gut, meinetwegen. Ja. Ja, Alex, sollen wir diesen Roman empfehlen?
Gute Frage, gell? Sollen wir den empfehlen? Ich glaube, man hat rausgehört, dass wir von diesen Klassikern nicht nur begeistert waren. Er ist zäh an manchen Stellen, die Sprache ist sehr melodramatisch, die Hauptfigur nervt an manchen Stellen.
Und wiederholt sich in Schleifen. Ja.
Also da muss man auch sagen, das ist eine Schwäche, einfach eine literarische, künstlerische Schwäche des Romans, dass die Beschreibung der Verzweiflung unkreativ ist. Die wiederholt sich einfach ständig, absatzweise.
Ich saß im Zug neben einer Freundin und habe den Roman gelesen.
Hast du geschimpft?
Und nee, immer so geschnaubt. So, und dann fragte sie irgendwann und da musste ich erklären. Und ja.
Also ich finde, zwei Drittel des Romans machen Spaß und das letzte Drittel ist mühsam. Und da wäre meine Empfehlung, ich würde jetzt keine Lesen-Nicht-Lesen-Empfehlung geben, sondern wie würde ich das Buch lesen? Ich würde am Ende einfach gnadenlos überblättern. Einfach wirklich so drüber fliegen. Also diese ganze inneren Gedankenprozesse von Frankenstein wiederholen sich einfach nur. Aber ich würde sagen, die Rahmung mit diesem Walton finde ich spannend. Ich finde diesen wissenschaftlichen Ehrgeiz, Wissenschaftler und Künstler, so sehe ich sie ein bisschen, finde ich spannend. Ich finde viele Beschreibungen des Psychologischen unglaublich hellsichtig und man spürt die Mary Shelley durch mit ihrem Schicksal, die Schlaflosigkeit, alles, was so diese Phänomene sind. Und dann diese tolle Beschreibung, wie diese Kreatur zum Menschen wird eigentlich. Diese Umsetzung dieses Rousseauschen Programmes, die finde ich auch ganz toll gemacht. Und dann geht es ein bisschen bergab. Ja, also ich würde auch sagen, es funktioniert als Roman so semi an manchen Stellen, aber der Stoff ist einfach toll. Und wie alt war sie, als sie es geschrieben
hat? Das wollte ich gerade sagen.
Das muss man,
wenn man sich klar macht, sie ist 97 geboren und sie schreibt
ab 15. Ab 1815 fängt sie an.
Also sie schreibt diesen Roman 1815 und da ist sie gerade mal 18 Jahre alt. Und das ist der Hammer für ein junges
die
Mädel.
Sprachgewalt, alles.
Ein junges Mädel mit einer Idee und einem Faden und sie löst ihn hinten toll auf mit diesem anderen Modell des Wissenschaftlers. Das ist auch ganz raffiniert gemacht.
Genau. Also er hat auf jeden Fall seine Stärke, oder? Ja. Ich finde, ich würde mich schon versteigen zu der Aussage, einmal im Leben den gelesen haben, ist schon ein Ereignis, was man sich gönnen sollte.
Ja.
Wenn man hinten blättert.
Ja. War ein bisschen kursiv, wenn er sich dann wieder zu entschuldigen wiederholt.
Genau. Sehr schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Das war der Klassikerclub für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.